Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Frisch gestärkt nach einem köstlichen Mittagessen, was auch zum Reich des göttlichen Willens gehört, er ist unsere Speise. Eine köstliche Speise hatten wir jetzt. In der Pause habe ich ein Gespräch gehabt mit drei Teilnehmern und das möchte ich gleich jetzt darauf eingehen, damit ich nicht vergesse. Denn ich wurde gefragt, das ist auch eine wichtige Frage, verlieren wir da den eigenen persönlichen Willen, wenn wir jetzt im göttlichen Willen leben wollen? Das war für mich auch irgendwie ein Problem. Wenn ich mich da hingeben will, bin ich dann nicht mehr frei oder wie ich sagen soll, verliere ich da die persönliche Freiheit? Und das ist nicht so. Es ist so viel mehr, dass ich frei bleibe. Wer sich entscheidet, im göttlichen Willen zu leben, der entscheidet sich dafür, dass er seinen freien Willen behält. Das heißt, Gott nimmt uns nie den freien Willen, das tut er nicht, das ist nicht seine Art. Sondern wir entscheiden uns, wenn wir im göttlichen Willen leben wollen, dafür, dass wir unseren Willen hingeben, das heißt geopfert halten oder dass wir unser Fiat sprechen zu dem, was Gott will. Also ich brauche ja meinen eigenen Willen, um Ja sagen zu können. Sonst wäre ja jede Freiheit zu Ende. Sonst könnte ich nicht mehr Ja sagen. Und Gott will unsere Freiheit. Er will, dass wir immer aus freien Stücken, das heißt aus Liebe, Ja sagen zu seinem göttlichen Willen. Also ihn erkennen und ihn annehmen und geschehen lassen oder mitwirken. Im göttlichen Willen sind wir ja nicht mehr die Hauptagierenden, sondern die Mitwirkenden, nicht mehr der Pilot, sondern der Co-Pilot. Wir sind die Beifahrer. Erleben tun wir es wahrscheinlich anders, weil wenn wir im Alltag uns selber betrachten, wir sind es nach außen. Wir sind es, die gehen, die arbeiten, die sprechen, die beten, die leiden. Das sieht man ja, wir sehen Jesus ja nicht, der aber wirklich in uns ist. Das ist halt geistig, es ist eine geistige Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit können wir nur glauben. Solange wir nicht im Schauen sind, solange unser Leib noch nicht in der Glorie ist, bleibt das für uns ein Glaubensakt. Es ist ein einfacher Glaubensakt, dass wir sagen, wir wollen im göttlichen Willen leben. Wir glauben, dass Jesus in uns lebt. Wir glauben, dass er es ist, der in mir handelt. Auch wenn ich es jetzt so empfinde, als ob, ja, ich spreche, ja, wer denn sonst, könnte man sich sagen. Das bin ja ich. Aber je mehr wir umgestaltet und umgewandelt werden, erfahren wir Christus in uns. Und da wissen wir von den Heiligen ja auch, sie haben das erfahren. Luisa Picaretta berichtet, wie sie leiblich gespürt hat, die Anwesenheit Jesu in ihrem Innern. Sie fühlte sein Herz klopfen, sie fühlte seinen Atem. Sie fühlte seinen, wenn er keuchte, wenn er gelitten hat, oder sie hörte ihn beten. Das war wie in einem Raum, wenn eine Person spricht, die Türen sind zu, aber man hört durch die Türen, dass da drinnen jemand betet. Und so ähnlich war das, glaube ich, bei der Luisa im Trommelfell, wenn man so sagen will, in ihren Ohren. Sie hörte in ihrem Inneren leiblich Jesus beten. Also das war real. Und da komme ich eigentlich gleich jetzt auf diesen Punkt, den ich euch noch sagen wollte. Das ist sich vorhin nicht mehr ausgegangen. Es ist wirklich die glorreiche Wiederkunft Jesu, das heißt wirklich real. Und deshalb heißt es ja auch in den Schriften der Luisa, es ist seine reale Gegenwart. Das habe ich auch jetzt erst den Unterschied tiefer erfasst. Die Heiligen früherer Zeit, sagt Jesus, sie hatten die mystische Gegenwart Jesu in ihrem Innern. Das ist die mystische Gegenwart, das ist die Gnade. Aber bei Luisa, durch die Gabe des göttlichen Willens, kommt es zu einem höheren Grad der Vereinigung. Und dieser höhere Grad, weil er so total ist, bringt eine sozusagen auch eine substanzielle Umwandlung, einen neuen Seinszustand mit sich. Das bedeutet, wir erfahren die Gegenwart Christi nicht mehr mystisch, sondern es ist seine reale Gegenwart. Und wenn wir jetzt nachdenken, reale Gegenwart, wo ist real Jesus gegenwärtig? Zum Beispiel in der Hostie. Und so verstehen wir auch, dass Jesus sagt, wir sind seine lebenden Hostien, die Seelen, die im göttlichen Willen leben. Genau genommen sind es eigentlich erst die, die die Gabe in Besitz genommen haben, wo dieses Leben im göttlichen Willen wirklich in Kraft tritt oder wie man sagt, aktualisiert wird Das sagt Dr. Joseph Januzzi so auf theologische Weise. Das bedeutet einfach, es ist ein unwandelbarer Seinszustand, dass Jesus, der göttliche Wille, von da an in uns lebt, kontinuierlich, ununterbrochen. Das ist ein, ja, das ist die Ewigkeit. Das ist das Eintreten in die Ewigkeit. Das ist das Eintreten der Seele in die Glorie oder eben dieses Umgewandeltwerden in eine lebende Hostie, so dass Jesus in mir real lebt, in meiner Seele. Es ist nicht mehr mystisch, sondern real. Und wenn wir jetzt überlegen, Wiederkunft Jesu Christi, was ist das denn? Es ist Jesus, der wiederkommt, ganz genauso real wie damals vor 2000 Jahren im Fleisch. Der Unterschied ist nur der, dass es sich jetzt auf geistige Weise vollzieht, auf der Ebene der Seele, was wir mit unseren leiblichen Augen noch nicht sehen können, was wir noch nicht fühlen können. Aber es ist nicht weniger real als damals. Es ist nur anders. Genauso real wie damals. Damals ist Jesus herabgestiegen in den Schoß der Jungfrau und wir lesen im Band 8, die ganze Schöpfung um das kleine Häuschen von Nazareth jubelte. Die ganze Schöpfung hat das wahrgenommen. Es war real. Und genauso real ist das jetzt bei Luisa gewesen, als sie mit dem Fiat vermählt wurde. Das ist sein zweites Kommen in der Glorie, in den Seelen. Das beginnt in den Seelen, in ihrer Seele. Und wer von uns die Gabe in Besitz nimmt, wer das Glück hat, wir beginnen ja zuerst mit der Leihgabe zu leben, probeweise oder einübungsweise, das ist auch sehr weise angeordnet von Jesus. Wir haben Zeit, wir brauchen auch diese Zeit zum Einüben, zum Hineinwachsen, zum Umgewandeltwerden. Und wenn die Seele so weit umgestaltet und umgewandelt ist, dann wird sie in Jesus praktisch konsekriert. Dann wird sie eine lebende Hostie. Und dann ist real Jesus in ihr gegenwärtig, eben eine lebende Hostie. Eine lebende Hostie ist eine Person, die als Person auch erhalten bleibt, mit ihrem freien Willen erhalten bleibt. Sie sagt in jedem Augenblick, in jedem Akt freiwillig Ja. Sie spricht ihr Fiat zum göttlichen Willen. Sie gibt ihren freien Willen nicht auf. Ihr freier Wille wird nicht aufgehoben. Die lebende Hostie ist also eine Person, die als Person erhalten bleibt, die ihren freien Willen behält, aber freiwillig aus Liebe in jedem Akt ihre Zustimmung gibt, dass der göttliche Wille herrscht, dass der göttliche Wille handelt und wirkt in ihr. Ja, also das ist für mich auch so etwas Wunderbares. Ich spreche auch so gern darüber, weil diese zweite Ankunft Christi, der Advent, jeder Advent ist für mich, hat so etwas Schönes, weil auf Weihnachten hin, wir freuen uns auf seine Geburt und jetzt in der Wiederkunft freuen wir uns auf seine Wiederkunft. Wir ersehnen sie, wir erwarten sie. Wir sprechen mit Johannes dem Evangelisten seine letzten Worte in der Apokalypse, Maranatha, komm Herr Jesus. Und er ist im Kommen. Und Grignot hat das gesagt im Goldenen Buch, das habe ich euch vorhin auch nicht mehr sagen können, Seite 246. Das ist sowas von schön. Ich kann nur sagen, jede Seite. Ich liebe das Goldene Buch. Wenn ich könnte, ich würde es auswendig lernen. Das ist so, da ist Gott, das ist jedes Wort, ist seine Liebe und sein pures Leben. Und so sagt er hier auch, wenn Gott durch Maria das erste Mal in Erniedrigung und Selbstentäußerung in die Welt gekommen ist, warum sollte man nicht glauben, dass er auch das zweite Mal durch Maria kommen werde? Das haben wir ja vorhin gehört. Wie die ganze Kirche ihn erwartet, um überall zu herrschen und zu richten, die Lebenden und die Toten. Also er wird kommen in der Herrlichkeit, er wird kommen als Richter, er wird kommen als Herrscher. So wie es in der Apokalypse auch beschrieben wird, prophetisch vorausgesehen. Freilich, wann und wie dies geschehen wird, wer kann das wissen, fragt sich hier der heilige Ludwig Maria. Doch das weiß ich, dass Gottes Gedanken von den unsrigen weiter entfernt sind als der Himmel von der Erde und dass er zu einer Zeit und auf eine Weise kommen wird, wann und wie es selbst die gelehrtesten und schriftkundigsten Menschen am wenigsten erwarten. Also er kommt zu einer Zeit und auf eine Weise, was niemand erwartet, nicht einmal jene, die da am meisten, am ehesten Bescheid wissen müssten. Kein Mensch würde das erahnen und erraten, sagt er um das Jahr 1700. Also dieses Buch hat er circa um 1700 geschrieben, früher oder später. Man darf auch überzeugt sein, dass Gott gegen das Ende der Zeiten, und wir leben in der Endzeit, das sagen ja viele, und es ist auch unser eigener Eindruck, und vielleicht eher als man meint, sagt er vor 300 Jahren, große vom Heiligen Geist und vom Geist Maria erfüllte Männer erwecken wird, denen Maria die Gnade vermitteln wird, große Wunder in der Welt zu wirken. Also das sind dann diese Apostel der Endzeit, wo er auch wunderbare Dinge sagt, diese Heiligen, die wie die Zedern des Libanon das niedrige Sträuch überragen werden und so weiter. Sie werden ganz vom Heiligen Geist erfüllt sein, ganz frei von jeder Sorge, sich nicht ablenken lassen, sich nicht irritieren lassen, sei es durch was auch immer, weder innerlich noch äußerlich, nicht durch die Feinde, durch nichts und durch niemanden. Sie gehen dorthin, wo Gott sie schickt. Sie werden in die Reiche der Heretiker eindringen. Da sagt er, Götzendiener, Gottlose, Türken, Mohammedaner, Juden, Heiden, also da zählt er alles Mögliche auf. Die werden dort überall eindringen und das Wort Gottes verkünden und das mit einer solchen Kraft, dass ihnen die Feinde nicht widerstehen können. Also das wird eine Predigt sein, die ein Feuer, was es bis dorthin noch nie gegeben hat, das wird kommen. Und ich glaube auch, dass es eben die Hingabe, diese Andacht an Maria ist, weil diese den Menschen am ehesten umwandelt und am vollkommensten umwandelt. Kombiniert mit der Gabe, die Ludwig noch nicht kennen konnte, kombiniert mit der Gabe des göttlichen Willens. Also die Umwandlung in Maria, die Umwandlung in Jesus, das ist das, was die Heiligen früher auch schon empfangen haben. Aber was sie noch nicht hatten und was uns heute zugänglich ist, das ist die Gabe des göttlichen Willens, dieser ewige, universelle Akt Gottes. Ja, aber ich setze noch kurz fort. Also diese Apostel werden, Maria wird ihnen die Gnade vermitteln, große Wunder in der Welt zu wirken, um die Sünde zu zerstören. Also diese Apostel werden das Böse von der ganzen Welt verjagen. Und das ist auch ein Wort, das wir bei Pater Kolbe wiederfinden. Seine Miliz der Immaculata, das ist diese Schar der treuen Apostel Mariens, der Kinder Mariens. Er versteht sich ganz in diesem Sinn wie Grignion. Er hat das goldene Buch ganz verinnerlicht. Und was, ja, wir finden alles bei Pater Kolbe wieder. Und die Miliz der Immaculata ist nämlich für Kolbe, er hat die Berufung direkt vom Himmel empfangen. Er hat das so verstanden, die Miliz der Immaculata ist die Gegenwart der Mutter Gottes, der Immaculata in der Welt. Und sie wird durch ihre Glieder, Mitglieder, durch ihre Ritter, wie sie heißen, die Sünde zerstören. Ritter, das sind die Kämpfer, das sind die Soldaten für Gott und gegen die Sünde, gegen das Böse. Diese Seelen werden die Sünde zerstören. Wenn wir schauen, wie heute die Sünde überhand nimmt, wie wir selber noch mit dem Übel zu kämpfen haben. Aber diese Seelen werden das Böse von der ganzen Erde verjagen. Und Pater Kolbe hatte das Ziel, auf der ganzen Erde und das so schnell wie möglich, so rasch wie möglich. Also es war eine ganz große Zielsetzung, die er hatte. Und er hat so gesprochen, dass ich persönlich auch überzeugt bin, es waren keine Träumereien, sondern es wird sich erfüllen. Er hat es noch nicht erlebt. Bei Luisa Picaretta war es ja auch so, sie hat die Dinge aufgeschrieben, das Reich des göttlichen Willens, und hat dann zu Jesus gesagt, Jesus, ich mache die Rundgänge und wir leiden und alles Mögliche, wir setzen uns ein, und man sieht nichts davon. Auf der Welt sieht man nichts davon, es wird nur noch schlimmer. Und da hat Jesus gesagt, dir wird es ähnlich gehen wie mir. Ich habe auch fast nichts gesehen von den Früchten meines Werkes der Erlösung. Er ist, ja, ihr wisst es, er wurde gefangen genommen, er wurde zu Tode gemartert, gekreuzigt, er ist gestorben. Die Jünger sind auf und davon, anstatt bei ihm zu bleiben. Er hatte die bittersten Enttäuschungen am Ende seines Lebens. Und erst nach seiner Auferstehung haben die Wunder begonnen. Die Bekehrung der Apostel, das Pfingstfest. Und er hat zu Luisa gesagt, an einer Stelle mindestens, ich glaube sogar öfter, ihr wird es ähnlich ergehen. Sie wird im Himmel dann den Triumph erleben. Und zu ihr hat er auch gesagt, es wird nicht mehr so lange dauern. Sie ist 1947 heimgegangen. Also es werden ja 70 Jahre. Aber Gott weiß, er hat seinen Plan. Auf jeden Fall, diese Seelen, die Apostel der Endzeit, werden die Sünde auf der ganzen Erde zerstören und das Reich Jesu Christi auf dem zertrümmerten Reich der verdorbenen Welt wiederherstellen. Das ist auch tröstlich, wenn wir das hören. Diese Apostel werden die Sünde zerstören und das Reich Jesu Christi auf dem zertrümmerten Reich der verdorbenen Welt wiederherstellen. Zu Luisa sagt Jesus 1918, ich glaube im Oktober oder September, dass er bedient sich der Feinde der Kirche. Luisa hat damals geklagt, ja, Jesus, warum greifst du nicht ein? Du könntest die Feinde ja vernichten. Du müsstest die Kirche schützen. Siehst du nicht, in welchem furchtbaren Zustand sie ist, damals schon, vor 1920. Und Jesus hat gesagt, nein, er braucht sie, diese Feinde. Er wird sich ihrer bedienen. Sie werden also genau das tun, wozu sie vorgesehen sind. Und wenn sie ihre Aufgabe erfüllt haben, wird er sie wie Staub im Wind zerstreuen. Es klingt auch unglaublich für unsere jetzige Situation, unvorstellbar. Und doch, er wird es tun. Es ist sein Wort. Und Grignot sagt, ja, gerade durch diese Andacht zur allerseligsten Jungfrau werden diese heiligen Männer, sagt er hier, also vor allem die Priester, aber er spricht auch von Laienaposteln, alles zustande bringen. Das wollte ich euch noch sagen. Also es ist die reale Wiederkunft Jesu Christi. Jetzt gehe ich wieder zum Buch der Mutter Gottes. Da ist mir aufgefallen, es ist ganz klar strukturiert. Es ist jeder Tag im gleichen, sozusagen in der gleichen Weise angeordnet. Nämlich jeder Tag ist eine Gabe, die Maria uns schenken will. An jedem Tag will sie uns eine Gabe geben. Jeder Tag stellt uns eine Gabe vor, die sie empfangen hat und eine Gabe, die sie uns geben möchte. Also das habe ich erst vor kurzem so richtig gesehen. Die Mutter Gottes ist ja so groß und so heilig und so weiter. Wir könnten sie beneiden, wir können sie bewundern. Niemand kann sie erreichen. Und doch, sie stellt uns praktisch ihr ganzes Leben vor in diesen 31 Abschnitten. Und an jedem Tag offenbart sie uns, enthüllt sie uns eine Gabe, eine Aufgabe, eine Gnade, ein Vorrecht, das sie von Gott erhalten hat und dass sie... Ja, sie beschreibt uns, wie Gott es ihr gegeben hat, also was diese Gabe ist, wie sie es von Gott bekommen hat. Und dann sagt sie, dann spricht sie zur Seele, das heißt immer zu uns. Und sagt uns, dass sie möchte ja, dass wir diese Gaben, alle ihre Gaben empfangen. Sie möchte uns alles geben. Und das finde ich so wunderbar, wenn wir dieses Buch betrachten. Die ersten 6 Tage sind die ersten 6 Schritte des göttlichen Willens in der Königin des Himmels und so weiter. Und diese 6 Schritte will der göttliche Wille auch in uns machen. Er will uns eben die Gabe des göttlichen Willens in unseren Besitz geben. Er will uns alles geben. Das durchzugehen wäre wirklich eine ganze Reihe von Tagen wert. Aber das ist uns heute sicher nicht möglich. Jedenfalls sehen wir das eine, es ist ganz klar, dass die Mutter Gottes alles durch das göttliche Fiat empfangen hat. Die Kirche verehrt ihre unbefleckte Empfängnis, ihre unbefleckte Reinheit, ihre vollkommene Tugend. Aber die Quelle aller dieser Gnadenvorzüge, eben sie ist Jungfrau, sie ist die Mutter Gottes geworden, sie ist die Mutter aller Menschen geworden, sie ist die Mittlerin aller Gnaden, sie ist die Miterlöserin gemeinsam mit ihrem Sohn. Alle diese Gnaden und Vorrechte hat sie durch den göttlichen Willen empfangen. Deshalb ist ihr großes oder größtes Privileg nicht die unbefleckte Empfängnis oder eine andere Gnade, sondern ihr größtes Privileg ist es, dass sie ganz im göttlichen Willen gelebt hat. Von Anfang bis Ende jeden Akt im göttlichen Willen getan hat. Und zwar so, dass es niemals einen Leerraum oder eine Wolke gegeben hat, nicht einmal einen Hauch oder einen Schatten. Sie hat so ganz im göttlichen Willen gelebt. Und das ist ihre Krone, das ist ihre unerreichbare Heiligkeit. Und wir tun leider oft jeden Tag das Gegenteil. Sobald wir uns aus dem göttlichen Willen zurückziehen, sobald wir unseren eigenen Willen tun, spüren wir das auch. Und sie sagt das hier: Wie oft warst du unglücklich, gequält, betrübt, weil du deinen Willen getan hast? Also immer dann, wenn wir unglücklich, gequält und betrübt sind, dann sind wir das, weil wir den eigenen Willen tun. Aber da kommt mir natürlich schon auch in den Sinn, es gibt Leiden, die von Jesus kommen, die wir mit Jesus teilen. Das ist das Leiden über die Sünde, über die Beleidigungen Gottes. Es sind auch sicher geheimnisvolle innere Leiden, weil es ja auch, Jesus beschreibt das in Buch des Himmels, da sagt er, wie oft stöhnte meine klagende Menschheit unter der Presse der Beleidigungen, der Sünden, die gegen den Vater begangen wurden. Er hat das ja ständig gehabt, dieses Leiden. Er fühlte in seinen Händen, in seinen Augen, in seinen Ohren, alles, was wir mit unseren Augen, Enden, Ohren, Füßen, also was wir mit unseren Gedanken, mit unseren Taten sündigen, das hat er ständig in seinem ganzen Wesen gefühlt. Also er hat ständig gelitten. Und er hat auch innerlich gelitten, er hatte innere Leiden. Und das werden wir auch teilen. Das ist ja für uns schon, das ist ja schon so sicher, dass wir durch solche Zeiten gehen, durch Wüsten, durch Trockenheiten, Trostlosigkeiten, Verlassenheit bis hin zu Überdruss, das werden wir auch kennen, etliche von uns. Überdruss gegen das Beten. Natürlich vermischt sich das bei uns dann auch immer mit der verdorbenen Natur. Da kann man oft nicht so klar unterscheiden, denke ich. Also selber kann man das vielleicht nicht so klar unterscheiden, woher kommt das jetzt, dieses Leiden. Deshalb glaube ich, ist es auch für uns besser, dass wir da nicht zu viel forschen, sondern einfach versuchen, uns mit Jesus zu verbinden, diese Leiden, wenn sie nicht zu ändern sind, anzunehmen und aufzuopfern und fruchtbar zu machen für das Reich des göttlichen Willens. Ganz gleich, wo sie jetzt, ob da jetzt unsere verdorbene Natur gereinigt wird oder ob da jetzt das Reich des göttlichen Willens verbreitet wird, es wird wahrscheinlich beides sein, ich weiß es auch nicht. Gott weiß es und das kann uns genügen. Wir verbinden uns ja mit dem Willen Gottes, das heißt, wir leben im Willen Gottes. Wir verlieren unsere eigenen Absichten, unsere eigenen Vorstellungen, unsere eigenen Interessen, unsere menschlichen Gedanken. Unser Inneres, das wird völlig langsam, es wird umgestaltet. Das geht, glaube ich, auch so langsam und vielleicht fast unmerklich für uns selber. Wenn wir zurückschauen, dann fällt uns das vielleicht eher auf, dass wir doch einen Weg zurücklegen, innerlich reifen, dass unser Denken immer mehr um Gott kreist, dass wir verschiedene Interessen einfach verloren haben inzwischen oder verschiedene Gedanken. Also bei mir ist es so, wenn ich zurückschaue, fällt mir schon ein großer Unterschied auf, wie mein inneres Leben heute ist und wie es da vielleicht vor 10 Jahren war oder vor 20. Es wird jedem von uns so gehen. Also Gott wandelt uns innerlich um. Es ist das Bewusstsein, das Innenleben wird umgeformt. Und was mir jetzt in der Pause so gekommen ist, wir beten im göttlichen Willen doch ziemlich anders als früher. Es ist diese universelle Dimension, wo alles, die ganze Schöpfung eingeschlossen ist. Alles, was war, was ist und was existieren wird, alle Menschen, die waren, die sind und die sein werden, alle Geschöpfe ohne Ausnahme, unabhängig von der Zeit, wir sind ja in der Dimension der Ewigkeit. Im göttlichen Willen lebt die Seele in der Ewigkeit. Und da umfasst die Seele in Jesus, mit Jesus, sie erreicht praktisch alle Geschöpfe und jedes Geschöpf ist ein Akt. Wir kommunizieren mit allen Akten, die es überhaupt gibt, das heißt mit allen Geschöpfen. In Gott ist ja ein Geschöpf nicht so mit Haut und Haar und Fleisch und Blut, sondern in Gott würde sich jeder von uns oder findet sich jeder von uns in Form eines Aktes. Das kann ich mir auch jetzt nicht mehr vorstellen als ihr, wenn ich euch das so erzähle. Wir sind ein Akt des göttlichen Willens. Das bedeutet, so viel kann ich euch sagen, wir sind im Akt, in Gott ist alles von uns im Akt, das bedeutet unser ganzes Leben, von der Empfängnis bis zum letzten Seufzer. Da sind alle unsere Akte, man könnte sie, Luisa hat es ja öfter beschrieben, aufgereiht sehen. Das Leben Jesu, seine Akte, sie hat alles schön geordnet und aufgereiht gesehen. Seine Kindheit, seine Geburt, seine Kindheit, seine Seufzer, sein Wimmern, da sind seine Schritte, da sind seine Tränen, da sind seine Worte. Da gibt es ein paar so Stellen, wo das so geschrieben steht. Das kam mir so eigenartig vor. Aber mit der Zeit habe ich besser verstanden, bei uns ist es auch so. In Gott ist jeder von uns ein solcher Akt bestehend aus unzähligen Atemzügen, Herzschlägen, Schritten, Gedanken, Tränen, Worten. Alles, was, also jeder Augenblick, jeder Akt unseres Lebens ist ja in Gott im Akt. Für uns, da gibt es ein Kommen und Gehen. Ein Herzschlag kommt dann und geht, der nächste kommt und geht dann und so weiter. Die Worte. Eins löst das andere ab. Wir haben dieses Nacheinander in der Zeit. Und bei Gott ist aber alles ineinander oder nebeneinander oder gleichzeitig, wenn man so sagen will. Da ist die Geburt und die Empfängnis und das Alter und der Tod, das ist alles gleichzeitig, simultan. Das ist alles konzentriert in einem Punkt, in diesem einen Akt. Zum Beispiel im Gottfried oder in der Hertha oder in der Luise sind alle diese Akte gegenwärtig. In Gott ist alles im Akt. So finden wir uns alle. Jeder von uns ist ein Akt in Gott. Und wenn wir jetzt den göttlichen Willen eintreten, dann finden wir Jesus im Akt, alles, seine Geburt, seine Kindheit, seine Passion, seine Auferstehung, alles ist im Akt. Es ist zugänglich für uns. Wir kommunizieren. Wir sind in Verbindung mit allen seinen Akten gleichzeitig. Mit der Empfängnis genauso wie mit seinem Tod am Kreuz. Das ist alles gleichzeitig. Da wird nie etwas ausgeklammert. Der göttliche Wille ist universell. Und ja, das ist mir erst in heuer so richtig aufgegangen. Das ist dieser universelle Akt, das ist das große Geschenk, was die Heiligen früher nicht hatten. Grignion hat davon nichts gesagt, weil er das nicht kannte. Aber wir wissen darum, wir sind in Gott, jeder von uns, mit allen seinen Akten, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Da geht nichts verloren. Und jeder von uns, das heißt auch alle vergangenen Menschen, Adam und Eva bis heute und alle, die noch kommen werden, bis zum Ende. Und wer in den göttlichen Willen eintritt, der nimmt alles auf einen Schlag. Da steht es ja auch irgendwo bei der Luisa, wer im göttlichen Willen lebt, der nimmt alles wie auf einen Schlag. Er nimmt Jesus und die Mutter Gottes, er nimmt alles in einem Zug. Das ist für uns unfassbar. Das ganze Leben Jesu und Mariens, die Heiligen, die Engel, das ganze Universum. Und so, das ist mir jetzt in der Pause so gekommen, wenn Jesus real wiederkommt, seine zweite, ja, also es ist oft eine nüchterne Sache der Treue. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, es geht uns allen ziemlich gleich. Dass nicht die Gefühle, das ist nicht so oft. Also nicht allzu oft. Und da ist für mich irgendwie die Hilfe gewesen, die Mutter Gottes sagt hier auch, bei der Luisa Picaretta, tu alles gemeinsam mit mir, besprich alles mit mir, komm zu mir, wenn du bedrückt bist, wenn du mutlos bist oder wenn du Langeweile empfindest, wenn du trocken bist oder wenn du Sorgen hast mit deinen Kindern, mit deinem Ehepartner und so weiter im Beruf. Es ist ja, jeder von uns hat sein Umfeld und seine Kreuze und wir sollen zu ihr kommen. Da muss ich sagen, da ist es irgendwie, das gibt einen Turbo. Ich kenne einen Priester aus Österreich, südlich von Wien. Wer mit ihm telefoniert, der bekommt immer den Turbosegen, den Turbosegen. Es ist ein ganz eifriger Priester, also ich bin dankbar, dass es ihn gibt, wirklich. Er ist sicher nicht sehr bequem, weil er die Wahrheit so ungeschminkt heraussagt, dass es fast wehtut. Aber er ist voll der Liebe und er liebt die Kinder heiß. Also er hat einen Kindergarten, Pfarrkindergarten lange gehabt und die sind an ihm gehangen. Ich habe das einmal erlebt. Er hat viele verschiedene Gruppen gehabt im Kindergarten. Da ist er überall jeden Tag in der Früh ist er besuchen gegangen, die Kinder, und hat mit ihnen ein ganz kurzes Gebet gesprochen. Und da sind sie gekommen, manche haben sich an ihn gehängt und andere haben ihm geklagt, der und der ist so böse zu mir und so weiter. Also alles Mögliche, die haben ihm voll vertraut und ihn heiß geliebt. Also das, und der ist, glaube ich, auch Ich weiß nicht, wie er zum göttlichen Willen steht, aber von seiner Einstellung her ganz marianisch, ganz ein Kind von Fatima. Und er geht aufs Ganze. Und ja, ich bin auch glücklich, dass heute einige Priester da sind, weil es sind ja gerade die Priester, die den göttlichen Willen verbreiten werden. Sie, ja, ihnen ist das Glaubensgut, der Schatz der Lehre der Kirche anvertraut, das heilige Messopfer. Es werden gerade die Priester sein. Ja, und das Buch von der Band 8 ist eben so aufgebaut, dass man zuerst erfährt, was die Mutter Gottes empfangen hat, welche Gnade, und dann spricht sie immer die Seele an und möchte ihr genau das, was sie uns vorhin gerade erklärt hat und erzählt und vorgestellt hat, geben. Sie sagt ja auch am Schluss: Meinst du, dass ich dir nur jetzt etwas Schönes erzählt habe über mich und so weiter? Ich finde es jetzt nicht gerade die Seite, aber sie sagt, es ist nicht bloß eine gute Nachricht für dich, sondern all das habe ich dir erzählt, um dir alle diese Gaben zu geben. Also sie gibt uns dieses Buch, weil sie uns all das, was sie uns hier offenbart, mitteilen und übergeben möchte. Und so lädt sie uns auch ein, unseren Willen ihr zu weihen. Das haben sicher viele schon gemacht, diesen Austausch des Willens. Wir kennen das vom Buch des Himmels. Wenn wir sagen, Jesus, ich gebe dir meinen Willen, gib du mir bitte deinen Willen. Das ist für uns, für die meisten von uns, auch für mich der Einstieg gewesen. Leben im göttlichen Willen heißt ja Austausch des Willens. Ich schenke meinen Willen Gott, damit mein ganzes Wesen. Und im Gegenzug dafür erbitte ich seinen göttlichen Willen, das heißt, er gibt mir seinen Willen, der alles erschaffen hat, der alles belebt, der alles ordnet, erhält, ernährt und heiligt, vergöttlicht. Diesen Willen, der das ganze Universum trägt, schenkt er mir, und mit diesem Willen sein ganzes Wesen. Da schenkt sich die ganze heiligste Dreifaltigkeit, ungeschmälert, unverkürzt, also ohne Einschränkung, ohne Abschwächung. Er schenkt sich uns. Das ist dieser wunderbare Tausch. Wir machen ihn mit Jesus, aber wir machen ihn auch mit Maria. Wir sagen auch zu Maria am Ende der 31 Tage, wir geben ihr unseren Willen und erbitten sie, und das ist mir aufgefallen, da heißt es, um ihren Willen. Luisa schreibt so: Ich gebe dir meinen Willen und du gibst mir deinen Willen. Und so werden wir untrennbar sein. Entweder bin ich bei dir im Himmel oder du bist bei mir auf der Erde. Eins von beiden. Auf jeden Fall sind wir beide nicht mehr auseinanderzubringen. Wir sind nicht mehr zu trennen. Wir leben ein gemeinsames Leben. Und das verstehe ich jetzt auch so tiefer mit Pater Maximilian Kolbe. Er spricht genau davon auch, dass wir uns der Immaculata weihen. Das bedeutet, unser Wille, er sagt das ausdrücklich so, unser Wille verschmilzt mit dem Willen der Immaculata. Das ist ein Ausdruck aus dem Reich des göttlichen Willens, dieses Verschmelzen. Aus zwei wird eins. Mein Wille verschmilzt mit dem Willen der Immaculata. Er sagt nicht mit dem Willen Gottes, sondern mit dem Willen der Immaculata. Warum? Weil der Wille der Immaculata ganz verschmolzen ist mit dem göttlichen Willen. Der Wille der Immaculata, der ist untergegangen im göttlichen Willen, aufgegangen, aufgelöst. Der Wille der Immaculata, könnte man sagen, existiert nicht mehr. Er existiert schon, aber ganz verloren im göttlichen Willen. Also wenn ich meinen menschlichen Willen mit dem menschlichen Willen, der Unbefleckten, verschmelze, dann ist das eben diese Turbo-Wirkung, dass ich gerade durch Maria umso stärker, umso mehr, umso sicherer, umso vollkommener, umso leichter verschmolzen werde, durch Maria verschmolzen werde mit dem göttlichen Willen. Das ist das Ziel. Es geht immer um Jesus. Jesus ist der Mittelpunkt, das Zentrum, das Ziel. Die vollkommene Andacht hat auch kein anderes Ziel als nur Jesus. Maria führt uns zu Jesus. Und so ist es auch hier bei der Mutter Gottes. Wir weihen ihr unseren Willen. Wir tauschen unseren Willen aus, wir verschmelzen unseren menschlichen Willen mit ihrem Willen, der gleichsam unbefleckt ist, der keine Sünde, keinen Hauch, keinen Schatten gekannt hat. Und so verschmelzen wir mit dem göttlichen Willen, das heißt mit Jesus, durch Maria, mit dem Willen Jesu. Und Grignion schreibt auch in seinem goldenen Buch, Maria ist nicht mehr. Er sagt das so ausdrücklich, sie ist nicht mehr. Sie ist umgewandelt, ganz umgewandelt in Jesus. Sie selbst als Maria, sie hat sich nie gesucht, sie hat sich nicht einmal gekannt, so wie wir sagen, ich habe mein eigenes Selbstverständnis, ich habe ein eigenes Bild von mir, die anderen haben ein Bild von mir. Man hat so eine gewisse Vorstellung von sich, man trägt das mit sich herum, das ist meine Prägung, das ist meine Eigenart, meine Persönlichkeit. Bei Maria hat es dieses Bild, Selbstbild, diese Eigenpersönlichkeit gar nicht gegeben. Und wir verlieren uns da hinein. Wir verlieren uns in Maria hinein durch die Andacht von Grignion und noch mehr, dann noch tiefer im göttlichen Willen. Wir verlieren uns in Maria hinein und sozusagen, um als Maria im göttlichen Willen zu leben. Das hat Pater Kolbe getan. Als Maria im göttlichen Willen. Also er hat nicht mehr existiert. Man könnte von ihm sagen, Pater Kolbe existiert nicht mehr, er ist umgewandelt in die Immaculata. Und er hat auch davon gesprochen, Immaculata sein. Und sein Geheimnis, das hat er nicht an die große Glocke gehängt, aber das kann ich sicher sein, da kann ich absolut sicher davon ausgehen. Sein Geheimnis war kein anderes als das Geheimnis der Immaculata, nämlich Jesus. Er war ganz umgestaltet in Jesus. Er war Jesus auf der Erde, der wiedergekommen ist in Herrlichkeit. Er hat es in seiner Seele erfahren. Auch im KZ hat er gesagt, er ist glücklich, über alle Maßen glücklich. Da gibt es eine Aussage von Mithäftlingen, die so gesagt haben. Im KZ hat er gesagt, er ist so glücklich, denn in ihm, er trägt in sich das Reich Jesu und Mariens. Es ist unfassbar für uns, aber das ist der göttliche Wille. Sein Glück ist unabhängig von den Umständen, in denen wir uns befinden. Unabhängig von unseren Lebensumständen. Was für eine beglückende Vorstellung. Unabhängig davon, wie gesund oder wie krank ich bin, ob ich arm bin oder reich, alt oder jung, ganz egal, ob ich im Kloster bin oder in der Welt. Es ist der göttliche Wille, das ist das ganze Zentrum, worum es geht. Der göttliche Wille und die Liebe sind in der Mitte, sagt Jesus. Das fällt mir jetzt so ein in den Schriften, sagt er öfter. Die Tugenden hören auf, so komisch das klingt, weil es bedeutet, ich denke jetzt nicht mehr dran, dass ich die Tugend des Gehorsams oder der Demut übe oder irgendeine Tugend ausübe, sondern es geht nur mehr darum, Gott zu lieben. Im göttlichen Willen seinen Willen zu tun und ihn zu lieben. Das bleibt übrig, alles andere hört auf. Da hören sogar der Glaube und die Hoffnung auf. Wer den göttlichen Willen besitzt, wer Jesus besitzt, der hofft nicht mehr, er ist schon im Besitz. Er glaubt nicht mehr, er lebt es schon auf der Erde. Das Leben der Ewigkeit, das Leben der Heiligen im Himmel, der Seligen im Himmel, schon auf der Erde. Glauben und Hoffen hören auf, die Liebe bleibt. Darum sagt doch der heilige Paulus, die Liebe aber unter allen ist die größte. Da gehen uns so viele Dinge auch auf aus der Heiligen Schrift. Da könnte ich euch auch sehr viel erzählen. Jetzt ist momentan, ein paar Minuten sind noch, vielleicht gibt es noch eine Frage. Ich habe momentan Funkstille, jetzt sagt der Heilige Geist vielleicht, gibt es eine Frage? Ja, ich wiederhole für die Aufnahme, die drei Fiats zu erklären. Die drei Fiats, das sind die drei Fiat der Schöpfung, das ist dem Vater zugeordnet, das Werk der Schöpfung, das erste Fiat. Das zweite Fiat ist das Fiat der Erlösung. Es hat begonnen mit Marias Ausspruch, mit ihrem Wort zum Engel der Verkündigung. Mir geschehe, Fiat mihi. Das ist das Werk der Erlösung. Die Menschwerdung Jesu und die Gründung, die Passion, die Auferstehung, die Gründung der Kirche vor 2000 Jahren. Und jetzt finden wir uns in diesem Übergang vom zweiten Fiat in das dritte Fiat der Heiligung. Das dritte Fiat ist dem Heiligen Geist zugeordnet. Und es ist das Fiat der Vollendung. Jesus sagt nämlich auch, die Erlösung ist noch nicht alles. Die Erlösung aus dem Grund, weil wir sehen ja, Christus hat alles für uns getan. Er hat uns alle erlöst am Kreuz. Er hat unser Leben in seinem verborgenen Leben praktisch wiederhergestellt in Gott. Jeder von uns, in Jesus finden wir, jeder einzelne von uns, unser ganzes Leben vollkommen wiederhergestellt. Aber es steht noch aus, eben, dass wir jetzt diese Heiligkeit auch leben. Die Heiligkeit, die Jesus uns gebracht hat, geschenkt hat, die muss jetzt im Fiat der Heiligung umgesetzt werden. Das muss realisiert werden. Und das steht noch aus. Darum sagt Jesus, die Erlösung ist noch nicht alles. Im Fiat der Heiligung werden wir die Heiligkeit von Jesus Christus selber empfangen und leben. Und da sehe ich eben auch, das ist die glorreiche Wiederkunft Christi. Dass er zurückkehrt, die Wiederkunft. Dass er nicht in einem einzelnen Menschen, damals hatte er seine einzige menschliche Natur als Nazarener, jetzt bei seiner Wiederkunft wird er sozusagen sich in seinen Kindern vermehren dürfen. Er wird da und dort sein. Und da fällt mir auch ein, in der Apokalypse heißt es ja, wenn es heißt, Christus ist hier und er ist da, dann lauft ihnen nicht nach. Denn das werden die sogenannten falschen Christusse sein, die auftreten werden. Der Christus, der einzige wahre Christus, der eine, es ist ja nur einer und es bleibt auch nur einer, wie bei der Heiligen Kommunion. Es ist ein Christus in vielen Hostien. Und hier ist es der eine glorreiche Christus in vielen lebenden Hostien. Jetzt habe ich den Faden verloren. Aber das ist das Geheimnis, dass wir alle dann, das ist der wahre Christus. Die falschen Christusse, das sind jene, die sich selbst verkünden, die in ihrem eigenen Namen auftreten werden und dem werden viele glauben, sagt er ja auch im Johannesevangelium. Bei den Pharisäern, da gibt es so ein Streitgespräch, wo er sagt, mir glaubt ihr nicht, weil ich im Namen des Vaters komme, im Auftrag des Vaters und von ihm gesandt bin. Mir glaubt ihr nicht. Ich komme nicht in meinem Namen, sondern im Namen des Vaters, der mich gesandt hat. Dann sagt er aber, wenn der andere kommt sozusagen, der in seinem eigenen Namen auftreten wird, dem werdet ihr glauben. Und das sind diese falschen Christusse. Der wahre Christus kommt ganz verborgen in den Seelen, die im göttlichen Willen leben, die Gabe besitzen. Und ich bin auch sicher, er sagt ja auch in den Schriften von Luisa Picaretta, der göttliche Wille wird alles zur Vollendung führen. Er beginnt bei der Auferstehung der Seele und es wird weitergehen bis zur Auferstehung des Leibes. Der ganze Mensch wird, unser ganzes Sein wird umgewandelt werden und in der Vollendung wird auch der Leib von der Glorie erfasst sein und umhüllt sein. Und Paulus beschreibt auch schon, wie das geschehen wird. Es wird nämlich, wir werden nicht entkleidet, sagt er, sondern überkleidet werden mit Licht. Das Licht wird aus dem Inneren hervorbrechen, so ähnlich wie bei Adam. Es schimmert durch, so wie bei Christus durch seine Menschheit. Die Gottheit durchschimmerte seine Menschheit. Das war zum Beispiel bei seiner Geburt. Das war beim Besuch der heiligen drei Könige zu sehen. Und ich glaube, so ähnlich ist auch die Glorie des Leibes, weil Paulus sie so beschreibt. Wir werden überkleidet werden. Was verweslich ist, wird unverweslich. Was vergänglich ist, wird unvergänglich. Denn dieses Vergängliche und die muss sich bekleiden mit Unvergänglichkeit. Dieses Verwesliche bekleiden mit Unverweslichkeit. Also wir empfangen ein Lichtkleid. Und das ist dann diese Frau in der Apokalypse, die mit der Sonne bekleidet ist, mit dem göttlichen Willen, mit Gott. Sie ist vergöttlicht. Und das ist es, was Gott an uns tun will und wird. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.